glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Der Podcast, der sich damit beschäftigt, ob wir Antworten in heiligen Texten finden auf Fragen von heute. Mein Name ist Katrin Wolf.
Und ich bin Jutta Lehnert.
Jutta, du bist Pastoralreferentin, das heißt, du hast in der Kirche gewirkt, kennst dich sehr viel aus. Was ist eine Pastoralreferentin?
Das ist, das sind Frauen, da gibt es mehrere, nicht nur mich, die Theologie studiert haben, also Theologie-Diplom, und bekommen dann einen bestimmten Auftrag im Rahmen der Kirche. Ich habe also 30 Jahre lang Jugendarbeit gemacht und mich in den letzten Jahren um die hier in Deutschland angekommenen Flüchtlinge gekümmert im Auftrag der Kirche.
Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin selber nicht christlich sozialisiert, bin aber sehr neugierig, wie andere vielleicht auch. Und wenn wir Antworten finden wollen, dann glaube ich, müssen wir mal ein paar Basics klären. Denn ich hatte zum Beispiel biblische Geschichte in der Schule in Norddeutschland und so habe ich das auch immer genommen. Das sind Geschichten, so wie letztendlich andere Märchen, oder ich wusste nie so richtig, soll ich das jetzt vollnehmen oder nicht. Also gerade so die jungfräuliche Empfängnis, oder sind ja so Geschichten, wo man wirklich so denkt, ja, alles klar, Leute, das glaubt ihr jetzt nicht wirklich. Deswegen wollen wir mal so ein paar Sachen klären. Zum Beispiel, gab es denn Jesus überhaupt wirklich?
Ja, Jesus ist eine historische Gestalt gewesen. Auch andere römische Schriftsteller wie Tacitus nennen ihn Jesus Christus, wissen also von seiner wirklichen historischen Gestalt. Flavius Josephus, der zeitgleich mit dem Evangelisten Markus schreibt, weiß auch von Jesus. Also Jesus hat wirklich gelebt.
Okay, also Evangelisten werden wir in einer anderen Folge behandeln, denn das ist auch irgendwie so ein Thema, wo man immer sagt, habe ich schon mal gehört, aber wer ist das eigentlich wirklich? Und wir wollen jetzt aber erstmal in der Zeit von Jesus bleiben. Also wie waren denn überhaupt die politischen Verhältnisse und wie stelle ich mir die Weltlage vor? Was war bestimmend?
Also die Weltmacht Rom war dabei zu expandieren in alle Gegenden, also sowohl nach Germanien, rüber in Westen.
Also so Trier und Koblenz, das ist ja auch bekannt, dass die Römer da überall waren.
Ja, aber auch nach Osten, über das Mittelmeer. Deshalb wird in biblischen Texten auch oft das Meer als bedrohlich beschrieben, weil von dort kamen die Schiffe der Römer, die Besatzungsmacht. Rom expandierte nach Osten, also in den palästinischen Raum hinein. Und dort trafen sie auf das Partherreich, das von Osten her nach Westen drängte. Also diese Weltgegend stand wirklich unter permanentem Kriegswirren. Also wo Jesus geboren wurde, muss man sich vorstellen als eine riesengroße Frontlinie zwischen zwei Weltmächten. Also als wenn Amerika und Russland jetzt irgendwo in der Weltgegend direkt aufeinander treffen.
Und genau das da, ist die wo Gegend. Jetzt ja auch wieder Konflikt ist.
Genau. Also zwei Weltreiche stoßen in diesem Landstrich aufeinander und deshalb sind die Kämpfe dort auch so erbittert und deshalb liegt auch immer ein Schatten der Kriegsbedrohung und des Hungers über dem Land, in dem Jesus geboren wurde.
Und Jesus war Jude, ist das richtig?
Ja, er ist als Jude geboren, natürlich. Also in dem kleinen jüdischen Volk, das damals in dieser Gegend lebte.
Also das Große, du hast eben schon gesagt, die Römer expandierten, die Griechen waren aber vorher eigentlich die bestimmende Kultur und die Römer haben sich dann das sozusagen angeeignet und die Juden waren so ein kleines Volk, das nicht viel zu sagen hatte.
Ja, die Juden waren praktisch immer, aber auch schon in den Jahrhunderten vorher, Spielball der jeweiligen Weltmächte, die um diesen Brückenkopf Mittelmeer kämpfte. Und die Juden hatten ja eine andere Überzeugung. Die Überzeugung der Juden unterschied sich von den Überzeugungen der Völker ringsum. Also alle Völker ringsum, ob das jetzt Mesopotamien war oder die römische Macht oder auch die vorher die griechische Kultur, die kannten alle einen Götterhimmel, also mit Göttern, die für bestimmte Dinge zuständig waren, für die Fruchtbarkeit der Erde und die anderen eben für den Sieg im Sport oder für den Sieg militärische Siege oder so etwas. Und das Judentum hat eine ganz andere Gottesvorstellung entwickelt, die sich von ihnen unterschied. Nämlich die Juden hatten ja die Erfahrung gemacht, sie mussten ja, so erzählt es jedenfalls die Bibel, aber das kann man historisch auch nachweisen, es lag eine große Hungersnot über dem ganzen Land ungefähr 1000 vor Christus, sage ich mal. Und sie mussten nach Ägypten fliehen in die fruchtbare Nilebene, wo es immer zu essen gab. Und dort wurden sie aber von dem damaligen Pharao, den kann man auch noch historisch benennen, das war Ramses II., wurden sie in die Sklaverei, also zur Zwangsarbeit verpflichtet. Mhm. Und aus dieser Zwangsarbeit gelang ihnen die Flucht. Und wie die jüdische Tradition bis heute erzählt, Gott hat ihnen bei dieser Befreiung geholfen. Und deswegen heißt der Gott Israels, also der Gott des Judentums heißt, ich bin bei euch, ich bin für euch da. Andere Namen heißen auch Befreiung und der schönste Name vielleicht Gottes, den die Juden für ihn gefunden haben, heißt Gerechtigkeit. Und in dieser Überzeugung ist Jesus eben aufgewachsen, dass Gott ein Gott ist, der es nicht duldet, dass man Menschen klein macht und dass man Gerechtigkeit gelten lässt, sondern dass man gegen Gerechtigkeit kämpfen muss. Das hat ihn ganz tief geprägt. Das wissen wir von ihm. Historisch wissen wir nicht viel von ihm.
Also das ist ja natürlich ein ganz großer Unterschied, den man sich vielleicht mal klar machen muss an der Stelle, ob ich jetzt, wie du es beschreibst, im Judentum eben einen Gott habe, der letztendlich mir dann damit ja auch die Botschaft gibt, steh auf und kümmere dich eben selber um Gerechtigkeit, um Freiheit. Oder ob ich dann, wie die Griechen oder Römer sage, ich opfere zum Beispiel Demeter, damit mein Getreide wächst oder so. Also es ist ja etwas Passives und Aktives an der Stelle. Und es sind einmal viele und einmal einer, richtig?
Die Auseinandersetzung mit den anderen Göttern ist nicht ganz so harmlos. Also die Götter, zum Beispiel Baal oder auch Jupiter, oder auch die Götter der Griechen verlangen Opfer, also auch Menschenopfer. Und in den biblischen Schriften ist immer wieder, wird das wiederholt, ich bin kein Gott wie die anderen, ich will nicht, dass ihr eure Kinder durch das Feuer gehen lasst, also eure Kinder verbrennt für mich. Ich will keine Menschenopfer. Also das ist der große Unterschied. Es ist nicht so harmlos, sondern es ist die Unterscheidung zwischen Gott und Götzen. Der Gott der Juden will, dass die Menschen leben und dass man ihn nicht benutzt für Machtspielchen. Also Gott soll nicht missbrauchbar sein für die Mächtigen. Wenn ich einen Herrschaftsgott habe, also keinen solidarischen, sondern einen abgehobenen Gott auf einem Thron, der ist immer benutzbar für die jeweiligen menschlichen Mächte. Und dagegen wehrt sich der Gott des Judentums nicht. Ein Gegensatz, der sich nicht überbrücken und nicht verbinden lässt.
Dann nimm uns jetzt mal mit in das Leben von Jesus. Also du hast eben schon gesagt, historisch wissen wir nicht viel, aber es gibt ja trotzdem so ein paar markante Punkte. Und vor allen Dingen auf die Reise, wenn Jesus doch Jude war, wieso sind wir dann Christen?
Das ist jetzt eine ganz große Frage. Also Jesus ist als jüdischer Junge aufgewachsen. Ich vermute immer, dass seine Mutter ihm das Vaterunser beigebracht hat, denn es ist ein jüdisches Gebet, das wir auch sonst schon in kleinen Teilen schon finden. Er hat es vermutlich persönlich so zusammengestellt.
Sag vielleicht gerade nochmal, in welcher Sprache Jesus dann überhaupt gebetet hat.
Jesus hat Aramäisch gesprochen. Also das ist ein Dialekt, den gibt es auch noch bis heute. Ich kenne Christen, palästinensische Christen, in Israel, die sprechen diese Sprache immer noch. Sie verschwindet so langsam, aber das Aramäisch ist Jesu Sprache gewesen. Und er kannte seine biblischen Schriften. Also alles, was wir von ihm so lesen, wissen wir, dass er Psalmen kannte.
Was sind Psalmen?
Psalmen sind die ältesten Gebete des Judentums. Also dass er ein frommer Jude war. Er hat gebetet, er hatte eine besondere Beziehung zu Gott, er hat ganz fest auf Gott vertraut, auf den Gott der Gerechtigkeit und des Mitleids und des Erbarmens. Das war seine Überzeugung.
Lass mich gerade noch eine Zwischenfrage. Wenn diese Texte, auch das müssen wir klären, er hat sich aufs Alte Testament bezogen und es gibt aber auch ein neues. Hilf mir.
Das Neue Testament gibt's zur Zeit Jesu natürlich noch nicht, denn das ist ja sind ja die Berichte, die später nach seinem Tod, seiner Auferstehung, über ihn geschrieben werden.
Ah, okay.
Er kannte die Schriften seiner Tradition. Und das ist das, was wir heute Altes Testament nennen. Also prophetische Schriften, geschichtliche Schriften, Gebetsschriften, was es auch immer gab. Das war sein Text. Ja? Also aus diesen Texten hat er gelebt, oder er hat natürlich als Jude, junger Jude, er hat die Traditionen seines Volkes auch gekannt. Also geht am siebten Tag nicht arbeiten, das war für ihn zum Beispiel wichtig. Das war ganz ungewöhnlich in der Antike, einen Tag nicht arbeiten. Darüber hat die ganze Antike über die Juden gelacht. Das fand man blöd, dass man am siebten Tag nicht arbeitet. Aber die Juden haben damit in Erinnerung gerufen, dass nicht alles sozusagen wirtschaftlich genutzt werden darf, sondern es muss eine Erholung geben, so sagen sie es ausdrücklich, für Mensch und Tier. Selbst die Tiere sollten am Sabbat, so nannten sie den Tag, nicht arbeiten. Da gibt es diese schöne Geschichte, eben, dass Gott die Welt eben in sieben Tagen geschaffen hat. So, damit wird der siebte Tag begründet, und da heißt es dann, und am siebten Tage ruhte Gott, und deshalb sollst auch du, dein Magd, dein Knecht und deine Tiere sollen auch ruhen am siebten Tag.
Okay, also insofern kamen die Juden da schon ein bisschen schräg rüber für die anderen sozusagen.
Ja, das hat die ganze Antike hat darüber den Kopf geschüttelt. Mhm. Also das war, darüber hat man sich mokiert. Aber das hat eben die jüdische Besonderheit ausgemacht, dass man sich an bestimmte Richtlinien gehalten hat. Ja, also die Richtlinie zum Beispiel auch, das ist ganz schön und wäre für heute sehr vernünftig, die Felder, die Weinlese, die Ährenfelder nicht bis zum Rand abzuernten, sondern am Rand immer einen Streifen stehen zu lassen für die Arme, dass die sich doch etwas holen können. Das gehörte zum Beispiel zur jüdischen Tradition.
Also tatsächlich dieses Tun, also wieder diesen Gott tun und...
Das muss man tun, der will nicht leer und verehrt werden, einfach so, sondern der will getan werden. Oder auch, dass man, wenn jemand in Not ist, man ihm Geld oder Getreide leiht und dafür keinen Zins nimmt. Mhm. Also Zinsverbot gehört auch zur jüdischen Tradition. Diese Gebote finden sich alle im Alten Testament, und das war Jesus alles geläufig.
Ne? Es wird ja dann darüber sprechen, wer bei den Evangelisten diese Wunder, die Jesus gewirkt hat. Und das hören wir alles noch. Aber nochmal die Frage, wann ist denn dann aus Jesus Christus geworden?
Das ist eine sehr späte Entwicklung. Christus ist ja praktisch die Übersetzung, die lateinische Übersetzung des Wortes Messias. Messias, dass es einen Messias geben wird, dass ein Messias kommen soll, der uns wieder befreit, so wie damals aus der Knechtschaft, der Sklaverei in Ägypten.
Also sag nochmal, was ist ein Messias?
Ein Messias, das ist übersetzt der Gesalbte. Es wird einen besonderen Menschen geben, der uns wieder rettet. Mhm. Das war eine Überzeugung im Judentum, die sehr früh entstanden ist. Immer wenn Not war, wenn man wieder unter irgendeine Herrschaft geraten ist, politische Mächte sich wieder über das kleine Palästina hergemacht haben, dann stiegen diese Hoffnungen, es kommt ein Befreier. Und den nannte man Messias. Ja? Also das wurde später dann auf Jesus übertragen und man nannte ihn den Christus. Christus ist der Gesalbte, also der Messias. Aber erst viel später hat man diesen Jesus dann auf ein Podest gehoben, sozusagen. Man hat den historischen Jesus, der eigentlich ein sehr überzeugter und gottesfrommer Jude war, den hat man dann vernachlässigt. Man hat ihn sozusagen vom Judentum abgetrennt. Das ist eben im Lauf der Kirchengeschichte passiert, im Lauf der späteren Theologie ist das geschehen. Das fängt schon sehr früh an, ich würde schätzen mal, im 4. Jahrhundert ungefähr gibt es diese Entwicklung schon. Mhm. Aber ob Jesus der Messias war, auf den man damals wartete oder nicht, das ist der Konflikt zwischen den Juden und den Juden und Jüdinnen, die an diesen Jesus glaubten. Und dieser Konflikt ist geblieben, der ist nie gelöst worden. Also wir sagen, wir glauben, dass Jesus der Retter war, und die Juden damals, die Mehrheit der Juden haben gesagt, nein, das kann nicht sein, dass ein Jude von den Römern gekreuzigt, hingerichtet, dass das der Messias gewesen sein soll, das kann nicht sein. Also daran zerbricht sozusagen die Einheit, die ja noch in den ersten Jahrzehnten zwischen Juden und Juden, messianischen Juden bestand, daran zerbricht das nicht. Die Frage, wie kann es sein, dass der Messias gekommen ist und die Welt trotzdem sich nicht geändert hat und er einen gewaltsamen Tod erlitten hat, wie könnt ihr glauben, dass das der Messias war? Das ist im Grunde genommen der Konflikt.
Okay, also dieser Riesenkonflikt, wirklich ein Weltkonflikt, der uns bis heute beschäftigt, aber dass Jesus dann von den Römern hingerichtet wurde, das wissen wir auch, ist das auch historisch bewiesen?
Das ist verbürgt, aber nicht als ein weltbewegendes großes Ereignis, so wie wir denken, weil wir überall Kreuze in den Kirchen haben oder Kreuze als Schmuckstück überall. So war es nicht, sondern Jesus ist gekreuzigt worden als einer von den vielen Tausenden, die die Römer gekreuzigt haben. Also man weiß, dass einmal die Römer 3000 Menschen, auch Frauen, gleichzeitig gekreuzigt haben. Also die Hügel rund um Jerusalem, die hatten praktisch keine Bäume mehr, weil man so viele Kreuze aufgestellt hat. Und die Hügel waren voll mit Kreuzen, wo Menschen tagelang um ihr Leben rangen, als Abschreckung, damit man nicht gegen die römische Besatzung aufbegehrt.
Also du hast uns mitgenommen in so eine Welt, wo man merkt, Riesenkonflikte, Krieg, aber auch sehr, sehr hart, sehr brutal. Wir wollen aber auch einsteigen, wann ist die Kirche gegründet worden? Was sind die Evangelisten? Wir wollen diese Basics alle klären, damit wir dann wirklich auch wissen, finden wir Antworten in Heiligen Schriften. Also wir bleiben neugierig und freuen uns sehr, wenn es dann um Lukas und Markus und die anderen Jungs geht. Bis dahin alles Gute und bleibt neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.